Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Wie politisch ist Trash-TV?
Ja, mein Po-Tattoo. Das soll keine Kampfansage sein, sondern einfach nur liebgemeinte Grüße aus dem Osten.
Ja, das ist Melanie Müller, die hier ein Tattoo auf ihrem Hintern vorstellt, den Sandmann, und dazu den Spruch, schöne Grüße aus dem Osten. 2014 war das beim Dschungelcamp. Melanie Müller wurde sehr beliebt, sehr erfolgreich, bunt und lustig war sie oft, immer unpolitisch, hat sie gesagt, aber letztes Jahr wurde Melanie Müller verurteilt für mehrere Hitlergrüße, die sie auf ihren Konzerten als Ballermann-Sängerin gezeigt haben soll. Was da mit Melanie Müller passiert ist, wieso sie immer noch von sich behauptet, sie sei nicht rechts und sie sei immer noch unpolitisch, das schauen wir uns gleich genauer an, denn es ist gerade ein ganzer Podcast über Melanie Müller erschienen.
Ich mache, was ich will, ey, was du schon mal machst. Ich scheiß auf eure Meinung, ich bin partyradikal. Ich weiß nicht, falle auf, doch das ist mir egal. Ich lass mir nichts verbieten und mach partyradikal.
Ja, das hier ist die Ballermann-Sängerin Melanie Müller, bekannt vor allem aus dem Reality-TV. Beim Dschungelcamp ist sie Dschungelkönigin geworden. Sie war bei Promi Big Brother dabei, ist als Ballermann-Musikerin eben bekannt, stand lange für, ja, gut gelaunte, schlagfertige junge Frau aus Ostdeutschland, die schnell viele Fans gewinnen kann. Aber seit letztem Jahr ist Melanie Müller vor allem deshalb im Gespräch, weil ein Gericht sie dafür verurteilt hat, den Hitlergruß gezeigt zu haben bei ihren Konzerten. Heute erscheint ein Podcast, der diese Entwicklung nachzeichnet, der Frage nachgeht, was da mit Melanie Müller passiert ist, ob sie rechtsextrem ist und auch der Frage, was das alles erzählt über Grenzverschiebungen in so manchen Partyszenen, wie wir das ja auch zum Beispiel auf Sylt erlebt haben. Der Podcast heißt Hitlergruß als Partyspaß. Was geschah mit Melanie Müller? Und ich spreche mit einer der Macherinnen des Podcasts, mit Denise Peikert von der Leipziger Volkszeitung. Hallo.
Hallo, grüß Sie.
Dieser Prozess gegen Melanie Müller, der hat ja vor knapp einem Jahr stattgefunden. Damals wurde viel berichtet. Was hat Sie denn dazu bewegt, da jetzt nochmal tiefer einzusteigen? Wieso wollten Sie sich nochmal so intensiv mit Melanie Müller befassen?
Ehrlich gesagt war das ein Satz vor allem, der vor Gericht gefallen ist. Nämlich sagte der Anwalt von Melanie Müller, die ja abstreitet, auf dem Konzert einen Hitlergruß gezeigt zu haben, das könne gar nicht gewesen sein, dass Frau Müller einen Hitlergruß zeigt, denn die sei im Grunde unpolitisch. Und das hat mich irgendwie total beschäftigt, dieses im Grunde unpolitisch, weil ich mich gefragt habe, was heißt das eigentlich? Was heißt das eigentlich, unpolitisch zu sein, wenn man auf einer Bühne steht und da ja nicht nur im Verdacht steht, selbst den Hitlergruß gezeigt zu haben, sondern auch, das ist ja gesichert, vor einem Publikum auftritt, was rechtsextreme Parolen ruft, Nazi-Parolen ruft. Was heißt das dann, wenn man da jetzt dann trotzdem nicht abbricht, beispielsweise, unpolitisch zu sein? Kann man in so einem Kontext überhaupt unpolitisch sein und entschuldigt das überhaupt irgendwas? Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, ja, weswegen wir uns damit beschäftigt haben.
Ja, ist natürlich spannend. Also was heißt das, ich bin unpolitisch? Bezieht sich wahrscheinlich auch darauf, wie man Melanie Müller vorher gekannt hat. Das ist ja auch spannend. Ihr Podcast versucht ja so einen Werdegang nachzuzeichnen von eben einer Person, wo man sagen kann, die war unpolitisch, zu, also neben so eine bunte, schlagfertige, die gerne auch in Talkshows eingeladen wurde, dann zu einer, die jetzt eben wegen einem Hitlergruß verurteilt worden ist. Was konnten Sie dann da für Verbindungen entdecken von diesem Unpolitischen zum doch Politischen?
Ich glaube, es ist ihr ein bisschen, sozusagen ist ein bisschen mein Fazit, dass es Melanie Müller so ein bisschen gleichgültig ist, mit wem sie sich so umgibt. Also das ist nicht unbedingt rechtsextrem, aber es ist ja in jedem Fall gleichgültig. Menschen, die ich jetzt klar als Rechtsextreme bezeichnen würde, weil es sich hier bei dem Konzert um einen rechtsextremen Motorradclub gehandelt hat, vor dem sie aufgetreten ist, sind für sie im Zweifel irgendwie zahlendes Publikum. Und das ist vielleicht schon gar nicht unbedingt mal eine Entwicklung, sondern das war in ihr möglicherweise auch schon immer angelegt. Wir haben auch festgestellt in der Beschäftigung mit der Person Melanie Müller, dass sie ja schon immer provoziert hat, ne? Also durch die Veränderung ihres Äußeren, durch teilweise Auftritte, durch ja auch so dieses Draufgehen im Trash-TV, was es da ja auch irgendwie braucht, ne, um gesehen zu werden. Und dann jetzt eben so diese eine Provokation mehr, wenn man das als Provokation lesen will, dass das eher so die Linie ist, wo man sich das konkret beim Melanie Müller entwickelt hat.
Also Provokation als was Durchgehendes, wobei in früheren Fällen die Provokation ja wahrscheinlich dafür eingesetzt worden ist, um ein größeres Publikum zu erreichen. Jetzt diese Provokation, Hitlergruß, hat ja dazu geführt, dass sie jetzt nicht mehr in Talkshows eingeladen wird und sie selbst sagt, sie findet im öffentlichen Leben nicht mehr statt. Also schon auch eine andere Form von Provokation.
Absolut. Das war, glaube ich, eine Grenze, die sie da überschritten hat, an der der Spaß buchstäblich aufhört sozusagen. Vorher wurde sie dafür gefeiert, ja, von ihren Fans, und es kam gut an. So dieses sehr rotzige, immer den schlagfertigen Spruch auf den Lippen, der auch immer mal ein bisschen grenzwertig ist, aber immer noch so lustig und so halt nur so auffallend, wenn man so will. Und das ist jetzt tatsächlich was ihre Karriere in Deutschland zumindest vorerst beendet hat. Das stimmt.
Das wurde ja und wird viel über Melanie Müller gesprochen. Und auch in ihrem Podcast natürlich, aber sie machen sich nur über sie, sondern sie haben Melanie Müller getroffen, haben mit ihr gesprochen, auch wenn davon, wenn ich richtig weiß, in dem Podcast gar nicht so viel zu hören ist. Was für eine Begegnung war das mit Melanie Müller?
Ja, ich war am Ballermann, wo sie ja immer noch auftritt, Melanie Müller, auch in diesem Sommer wieder, und habe sie da nach ihrem Konzert angesprochen und wir haben uns ein bisschen unterhalten und später hatten wir dann auch einen längeren Austausch per WhatsApp. Also so, das war sozusagen unsere Austauschebene. Genau, und als ich sie getroffen habe, sie war schon sehr herzlich auch zum einen und man war gleich so ganz vertraut mit ihr. Ich glaube, das ist auch das, was sie sozusagen, diese Art, die sie so berühmt gemacht hat, dieses Authentische, sehr Herzliche. Aber zugleich natürlich, als sie hörte, ich sei Journalistin, auch sehr zurückhaltend und hat schon so ein Bild von Journalisten. Das sagte sie dann auch zu mir, ihr schreibt doch eh, was ihr wollt. Was soll ich ihnen denn jetzt erzählen? So, sie drehen das ja ohnehin alles um, was ich ihnen sage. Das waren so die zwei Dinge, die ich da so gespürt habe, als ich ihr begegnet bin.
Mhm. Vielleicht auch eine politische Aussage, kann man sagen. Ja. Ich rede nicht mit Journalisten. Haben Sie darüber mit ihr gesprochen, über dieses Politische, Unpolitische?
Ja, sie hat immer wieder darauf verwiesen, dass sie tatsächlich nicht rechts sei. Also das ist ihr, glaube ich, in dem Zusammenhang wichtig. Ich bin nicht so ganz sicher, ob sie verstanden hat, warum mir dieses Unpolitische sozusagen so hängen geblieben ist. Sie war dann immer so wieder dabei, als wolle ich sie sozusagen in die rechte Ecke stellen, und hat darauf verwiesen, dass das eben nicht stimme, weil wenn man sich ihren Freundeskreis anschaue und so, das könne gar nicht sein. Genau, das war so ein bisschen die Linie, auf der wir uns an der Stelle bewegt haben.
In Ihrem Podcast geht es ja auch allgemein um gewisse Formen von Partykultur, die uns ja immer wieder begegnet ist, zum Beispiel mit diesem Sylt-Video, da war das ganz groß, Partykultur, ja, von Menschen, die sagen, das ist hier eben alles extrem unpolitisch und das geht hier um Spaß, und dann werden aber rechtsextreme, ausländerfeindliche Parolen gegrölt, so wie bei Melanie Müller eben auch. Was haben Sie denn darüber herausgefunden? Was ist das für eine Partykultur?
Ja, das ist ja auch ein Grund, weswegen wir uns so eng mit Melanie Müller beschäftigen, weil wir glauben, dass das schon Teil einer Entwicklung ist. Sie haben es genannt, Sylt, die Rufe zu dem Partyhit von Gigi D'Agostino auch auf anderen Partys. Ich habe mich da umgehört auf den Festen und auch am Ballermann, und die Menschen sind schon fast empört, wenn man versucht, mit ihnen darüber zu sprechen, also sie anzusprechen in diesem Raum, in dem sie sich da befinden, Party haben, Spaß haben, ein bisschen die Welt vergessen, was ja erstmal komplett unproblematisch ist. Aber sie sind dann schon sehr verärgert, wenn man sagt, ja, aber was ist denn da, habt ihr Sorge, dass hier heute jemand was brüllt zu einem Lied, oder wie seht ihr das mit Melanie Müller und dem mutmaßlichen Hitlergruß und so. Da haben die Leute schon immer sehr pikiert reagiert, als sei das sozusagen vollkommen unangemessen, dass ich das jetzt da anspreche. Das ist schon so ein Raum, den viele Menschen, ja, ich würde fast sagen, schon krampfhaft versuchen, politikfrei zu halten, was aber nicht funktioniert. Das sehen wir ja an den rassistischen Gesängen zu Gigi D'Agostino auf Sylt und anderswo. Ich glaube, dass das eine mit dem anderen auch was zu tun hat. Wenn man krampfhaft versucht, einen Raum so politikfrei zu halten in einer Zeit, in der Politik überall ist, dann klappt das ganz offensichtlich nicht.
Ja, das ist wieder spannend. Da kommen wir wieder zu dieser These, die Sie am Anfang hatten, dieses Unpolitische. Was genau ist das? Kann man denn sagen, so abschließend vielleicht, nehmen Sie da Erkenntnisse mit, was die Verschränkung zwischen rechter Kultur und Partykultur angeht? Gibt es da vielleicht dann gar nicht so eine explizite Verschränkung? So klingt es ja ein bisschen, dass eher die Verbindung ist, man will unpolitisch sein und dann schwappt da eben was Rechtes auch mit rein? Oder gibt es da auch eine explizite Verbindung?
Also ich glaube, das ist das eine, dass man will unpolitisch sein und dann ist es sehr leicht, das zu vereinnahmen und dass da was reinschwappt. Und es ist aber auch andererseits schon so, dass das, glaube ich, also L'Amour Toujours und die Gesänge dazu zu dem Lied von Gigi D'Agostino, das hat sich jetzt kein rechtsextremer Stratege ausgedacht oder so. Aber die haben das schon sehr für sich genutzt. Also wenn man auch denkt an die AfD, die dann auch so einen Partysong, so einen anderen Partysong mit so einem rassistischen Text versehen hat und auf Wahlpartys gesungen hat, da gibt es schon so eine Wechselwirkung. Also es wird dann wieder wiederum genutzt von der rechten oder extrem rechten Szene. Und da gibt es schon so eine Verschränkung, die aber vielleicht eher so andersherum auch ein bisschen funktioniert und nicht nur von der rechten Szene in die Partykultur, sondern im Zweifel auch andersrum.
Und wird Melanie Müller da genauso genutzt?
Das steht zu befürchten. Ich habe mit einem Musikwissenschaftler gesprochen, der sagt, dass die extrem rechte Szene schon länger versucht, so anzudocken an diesem Ballermann-Schlager sozusagen. Und dass das möglicherweise leichter wird, wenn jemand wie Melanie Müller auf einer Bühne steht und eine mindestens fragwürdige Geste macht. Das ist jetzt nicht so, dass Melanie Müller da ganz konkret dafür benutzt wird. Das habe ich nicht beobachten können, aber sozusagen dieses, wir knüpfen uns an diese Musik an und dann ist es durchaus hilfreich für uns, wenn es da jemanden gibt, der möglicherweise auch unabsichtlich für uns wirbt, in Anführungsstrichen. Das passiert schon, ja. Oder das wird zumindest befürchtet, dass es diese Tendenzen immer weiter geben könnte.
Kann man mehr zu hören in diesem neuen Podcast Hitlergruß als Partyspaß, was geschah mit Melanie Müller? Ist ein Podcast der Leipziger Volkszeitung und ich habe mit einer der Macherinnen gesprochen und auch mit der Host dieses Podcasts, mit Denise Peikert. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ist Ihnen auch aufgefallen, dass es mittlerweile mehr deutsche Videos in den sozialen Medien gibt?
Das ist zum Beispiel eine andere Sprache. Videos können halt einfach übersetzt werden. This is for example another language. Videos can simply be translated. Kono yo ni narimasu.
Ja, KI macht's möglich. Videos werden in sämtliche Sprachen übersetzt. Die Stimme bleibt, aber die Sprache lässt sich ändern. Lippenbewegungen können auch angepasst werden. Das geht in alle Sprachen und in Deutschland sehen wir jetzt natürlich vor allem mehr Deutsch ins Deutsche übersetzte Videos. Ist klar, damit kann man natürlich neues Publikum erreichen, aber die Realität, die ist noch nicht so weit, wie die Plattformen glauben. Das sagt zumindest unser Medienkritiker Hagen Terschüren, der einen Selbstversuch gestartet hat.
Es ging los, als ich vor einer Weile einen neuen Staubsauger brauchte. Auf der Suche nach dem besten Modell habe ich "bester Staubsauger Reddit" eingegeben. Denn die Seite mit den vielen Foren liefert oft zuverlässige Erfahrungsberichte von Menschen, die die Produkte benutzen. Doch als ich das angepriesene Modell kaufen wollte, musste ich feststellen, den Staubsauger gibt es gar nicht. Zumindest nicht in Deutschland, denn ich habe den kleingedruckten Link mit der Aufschrift See Original nicht gesehen. Der Staubsauger ist eigentlich nur in den USA zu kaufen und die Empfehlung war deshalb ursprünglich auf Englisch. Doch englische Posts werden mittlerweile automatisch in die Sprache der Suchanfrage übersetzt. Reddit ist kein Einzelfall, was ungefragte Übersetzungen angeht. Wer heute YouTube aufruft, könnte meinen, dass mittlerweile alle Videos auf Deutsch produziert werden. Nicht nur die Titel sind eingedeutscht, sogar Tonspuren sind oft in vielen Sprachen verfügbar. Alles KI-generiert. Georg Nolte, PR-Chef von YouTube Deutschland.
Was wir machen wollen, ist den Usern die bestmögliche Erfahrung zu geben und auch den Creatoren. Und wenn man jetzt ein deutsch sprechender Creator ist, dann hat man ja erstmal per se theoretisch einen Sprachkreis von drei Ländern, nämlich Deutschland, Österreich, Schweiz. Und durch die Updates rund um Autodubbing, also automatisches Ausliefern in anderen Sprachen, hast du natürlich einen ganz anderen Radius, in dem du deine Community aufbauen kannst.
In vielen Fällen mag das sehr gut funktionieren, gerade wenn es um reine Informationsgewinnung geht. Nolte nennt hier das Beispiel von einem YouTuber, der ursprünglich auf Deutsch über das Schloss Neuschwanstein spricht und dessen in diverse Sprachen übersetzte Videos jetzt TouristInnen Informationen bringen könnten. Doch Sprache ist so viel mehr als Informationsvermittlung. Es geht auch immer um kulturelle und gesellschaftliche Unterschiede. Und egal wie beeindruckend künstliche Intelligenz ist und wie gut Übersetzungen erstmal klingen, bei der Übersetzung von Inhalten, die eng mit Wertvorstellungen verbunden sind, stößt KI-Übersetzungen an ihre Grenzen.
An dem Punkt sind wir bestimmt nicht und mit der aktuellen technologischen Grundlage, die dafür genutzt wird, werden wir an den Punkt auch nicht kommen.
Erklärt Oliver Chulo, Computerlinguistiker und Professor für Übersetzungswissenschaft an der Universität Leipzig.
Das funktioniert vielleicht noch bei Beurteilungen von Hotels, wo wir einen recht klaren gemeinsamen Bezugsrahmen haben. Wenn ich zum Beispiel Aufklärungsmaterial über sexuelle Gesundheit mache, dann weiß ich ja auch nicht, wie denn die Schamgrenze in anderen Kulturen ist. Ob ich da einfach so drüber reden kann und hoffen kann, dass das Wirkung zeigt oder ob das Material gar nicht genutzt wird. Und eben dieses sich einstellen auf die andere Person, das kann die Maschine noch nicht.
Wer heute YouTube aufruft, sieht, dass die Systeme schon Probleme mit der Frage haben, ob ein Du oder Sie anstelle des englischen You angebrachter ist. Selbst bei menschgemachten Übersetzungen gibt es kein klares Gut oder Schlecht. Das berühmteste Beispiel dafür sind wohl die deutschen Fassungen der Filme von Bud Spencer und Terence Hill, deren Schnodderdeutsch eine Erfindung von Rainer Brandt war. Das hatte wenig mit den italienischen Originalen zu tun, war aber durchaus gelungen.
Ihr haut euch jetzt alle gegenseitig in die Fresse. Und wer übrig bleibt, der kriegt die Bohnen.
Wir sind viel zu schwach und die Bohnen reichen sowieso nicht.
Eine Übersetzung, die über die reine Sachebene hinausgeht, ist für eine KI unmöglich. Denn ihre Arbeit basiert auf reiner Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Das verstellt unter Umständen den Blick darauf, wie viel an Kontext oder auch an kulturellem Hintergrund mitschwingt, wie bildlich Sprache manchmal ist, wie spielerisch sie manchmal ist, und zwar nicht nur in der Literatur, sondern zum Beispiel auch in technischen Kontexten. Und das sind Dinge, mit denen die Maschine nach wie vor schwer umgehen kann. Denn es sind ja Modelle, die nur eine Statistik errechnen, welche Wörter gut zusammenpassen in der Theorie, die aber keine Kenntnis von der Welt da draußen haben.
Die Big-Tech-Plattformen werden sich von dieser Art der Kritik nicht davon abbringen lassen, mit ihren Dolmetschversuchen fortzufahren. Die gelegentlich auftretenden Missverständnisse sind nichts gegen den zu erreichenden Werbemarkt.
Ja, Videos werden übersetzt in alle Sprachen, und was bei dieser KI-Übersetzung alles verloren gehen kann, das hat uns Hagenther Schön erzählt. Was unterscheidet Mannsein von Frausein? Ein neuer Dokumentarfilm aus Albanien hat Perspektiven auf diese Frage, die wir nicht so oft hören, denn der Film erzählt von einer alten albanischen Bergtradition, in der Frauen entscheiden können, ein Männerleben zu führen. Denn in der Bergwelt, da kann ein Männerleben bedeuten, frei zu sein, unabhängig zu sein, geschützt zu sein vor Übergriffen. Aber es bedeutet auch, sich kleiden wie die Männer, sich geben wie die Männer, arbeiten wie die Männer. Eine alte Tradition, und der Film begleitet 6 solcher Frauen, die schon seit Jahrzehnten als quasi Männer in Albanien leben, nennen sich Burneshas, übersetzt so viel wie Mannfrauen, und so heißt auch der Film, Women. Und was diese Frauen dazu bewegt hat, Burneshas zu werden, was es bedeutet und wieso es heute kaum noch Burneshas gibt, das bespreche ich jetzt mit der Macherin dieses Films, mit Christine Retzai. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Wir kennen das in Deutschland natürlich auch, Frauen, die entscheiden, eine Männeridentität anzunehmen oder auch umgekehrt. Das hier ist eine alte Bergtradition. Was bedeutet es denn in dem Fall genau, eine Burnesha zu sein?
Also das ist eine sehr, sehr alte Tradition, die geht weit zurück und ist auch niedergeschrieben in den Berggesetzen, dem Kanon. Und es bedeutet im Grunde genommen, wenn es in der Familie keine männlichen Nachkommen gab, wenn eine Familie nur Töchter hatte, dann wurde entschieden, oder das Mädchen hat es selbst entschieden, dass eins der Mädchen als Mann leben darf und die Familie ernährt und in der Öffentlichkeit auch repräsentieren darf. Und in dem Fall war es dann so, dass das Mädchen einen Eid geschworen hat vor der Familie oder vor den Dorfältesten und ewige Jungfräulichkeit geschworen hat und ab dem Zeitpunkt als Mann gelebt hat, also die soziale Rolle des Mannes übernommen hat. Mhm. Und und dann war sie in der Gesellschaft als Mann anerkannt, wurde auch respektiert, akzeptiert, bekam Privilegien, aber auch Pflichten und hat bis zum Ende ihres Lebens das dann auch erhalten.
So sozusagen ist es so festgehalten, aber in dem Film lernen wir ja auch verschiedene Motivationen kennen. Also die Frauen erzählen auch, dass nicht nur die Familie darüber entschieden hat, sondern dass sie selbst entschieden haben, nee, ich möchte als Mann leben. Was haben denn so ganz konkret diese Frauen, die sie da kennengelernt haben, was haben die für Gründe gehabt, Burneshas zu werden?
Ja, das ist ganz spannend. Also das, was ich jetzt gerade erklärt habe, ist so der Ursprungsgedanke. Und dann hat sich das mit der Zeit natürlich auch vervielfältigt. Und es gab mehrere Möglichkeiten, oder Frauen haben diese Möglichkeit genutzt, um vielleicht einfach auch nicht zu heiraten, weil sie keinen Bezug zu Männern hatten. Und in Albanien ist es so, dass man als Frau ab einem gewissen Zeitpunkt im Leben heiraten muss, eine Familie gründen muss. Es gilt für die Männer genauso. Und dann ist es eben so, dass die Familie, wenn man heiratet als Frau, auch die Familie verlässt. Und das Leben gerade in den nordalbanischen Bergen für Frauen schon auch hart sein kann in der Öffentlichkeit. Und manche Frauen, gerade wie ein Charakter in unserem Film, Bedri, die empfand es einfach nicht als lebenswert, als Frau zu leben, sondern hat dadurch einfach viel mehr Freiheiten. Sie hatte Brüder und hat dieses Leben gewählt, um auch einen männlichen Beruf zu erlernen, um Chauffeur zu werden. Und ja, das war ihre Entscheidung. Und das ist das Spannende in unserem Film. Wir haben 6 verschiedene Charaktere und jeder Charakter hat es aufgrund einer anderen Basis erschaffen, dieses Burnesche Atom. Mhm.
Wir können ja mal einen kleinen Ausschnitt hören, wo wir eine Frau hören, wo sie auf ihre Frage antwortet, ob das denn leichter ist, ein Mann zu sein. Wir verstehen es jetzt nicht, die meisten, weil es ist albanisch, aber es ist vielleicht schön, mal so einen stimmlichen sprachlichen Eindruck zu bekommen.
Makalai, mir geht es sogar eine Bura, Makalai.
Jeg tør mer enn et annet. Man må være på en del kvidus. Skokkadus.
Also die Frau sagt, das Leben als Mann ist einfach viel einfacher. Du kannst gehen, wann du willst, du kannst kommen, wann du willst, du machst, was du willst. Ich habe mich dann gefragt, ist es dann auch wirklich so? Also haben diese Burneschas tatsächlich die gleichen Freiheiten, Rechte wie die Männer? Weil das Leben ist ja doch auch ein ganz anderes, weil die haben keine Partnerschaften, die haben keine Familien. Ja, wie sieht es aus?
Ja, das ist tatsächlich so, dass sie dann die Freiheiten haben, die ein Mann hat. Sie können kommen und gehen, wann sie wollen. Sie können männliche Berufe ergreifen. Sie sitzen dann mit den Männern im Café, trinken Raki und reißen irgendwelche Zoten. Und das ist tatsächlich so. Und dann ist es aber gleichzeitig so, dass sie ihre eigene Familie oder die Idee einer eigenen Familie und eine Partnerschaft aufgeben müssen. Weil in dem Moment, wenn ich sage, ich bin Burnesha, wird die Sexualität ist nicht mehr Privatsache, sondern es ist Teil der Öffentlichkeit. Also darf ich auch keine Liebesbeziehung führen. Mhm. Und das ist dann der Preis, den sie bezahlen. Aber das ist für die Protagonistinnen in meinem Film okay. Und das haben sie auch gerne gemacht.
Für die meisten auf jeden Fall. Es gibt ja auch diesen einen Moment, wo die eine dann sagt, ehrlich gesagt, ich bereue es auch ein bisschen. Ich denke immer wieder dran, vielleicht hätte ich auch gerne eine Tochter gehabt oder einen Sohn.
Ja, das ist Sanja, die in New York lebt bei ihrer Schwester und die sich um ihre Eltern gekümmert hat. Bis sie dann gestorben sind, war sie 50 und ist dann nach New York gezogen zu ihrer Schwester, weil sie niemanden hatte. Weil als Burnesha ist das Leben natürlich auch einsam, weil alle um einen herum heiraten, gründen Familien und man ist die Einzige, die dann nicht in einer Familie lebt. Und sie findet es ein bisschen schade, dass sie keine eigenen Kinder hat. Also sie bereut es. Aber dann hat sie wieder so dieses Gefühl, ich habe eine Pflicht erfüllt und es gibt meinem Leben eine Sinnhaftigkeit.
Hm. Sie kennen diese Tradition ja auch aus der eigenen Familie, wenn ich richtig weiß. Sie haben eine Tante oder Großtante oder so, die eine Burnesha war oder ist. Wie haben Sie das denn kennengelernt oder wie haben Sie das so in Ihrer Familie, auch vielleicht als Kind so erlebt? Wie wurde über diese Person gesprochen?
Also der Begriff Burnesha ist im Albanischen total geläufig. Der wird auch manchmal benutzt, um zu einem Mädchen zu sagen, dass sie ein bisschen tougher ist und besonders ist. Und mein Onkel, als ich ein Kind war, hat mein Onkel öfters zu mir gesagt, hey Burnesh. Und meine Großtante war eine Burnesha, genau die Schwester meines Großvaters, mütterlicherseits. Und bei ihr war es so, sie wollte nicht heiraten und sie wollte einfach auch ein freies Leben leben. Sie wollte die Schafe hüten können, ohne sich zu fürchten. Und es wurde immer als etwas Besonderes und Ehrenhaftes auch gesehen in der Familie, weil eine Burnesha zu haben ist was Besonderes. Und es ist ein Mensch, der offensichtlich zeigt, mein Glück ist mir nicht so wichtig wie das Glück der Familie und der Erhalt.
Mhm. Und ein spannender Moment in Ihrem Film ist auch, wo man dann so Ausschnitte aus einer Talkshow sieht von heute, albanische Talkshow, wo dann auch über diese Burneshas gesprochen wird, auch ein bisschen wie so, ah wow, das gibt's bei uns hier im Land, so eine alte Bergtradition. Dann wird die auch befragt, wieso sind sie denn eine Burnesha geworden und so. Und da wirkte das so ein bisschen wie, heutzutage gibt's es gar nicht mehr so und heutzutage brauchen wir das vielleicht auch gar nicht mehr so in Albanien, weil heute haben die Frauen ja ungefähr die gleichen Rechte wie die Männer. Ist das so? Kann man das so zusammenfassen? Oder wieso kommt es, dass das so eine alte Tradition ist, die ja, so erzählt es der Film, eher auszusterben droht?
Grundsätzlich ist es so, dass die Tradition eher ausstirbt. Also der ursprüngliche Gedanke, dass man die Familie erhält, ist nicht mehr nötig. Man kann auch als Frau eine Familie erhalten. Viele junge Mädchen gehen ins Ausland, studieren, kommen zurück, bauen was auf. Aber man muss auch nochmal unterscheiden zwischen Stadt und Land. Das sind einfach nochmal große Unterschiede. Und in der Talkshow, von der Sie gerade gesprochen haben, geht es ja darum, warum sind die Albaner so besessen davon, einen Sohn zu haben.
Ja, genau.
Und das ist das Spannende, dass Diana, eine unserer Burneshas, dann eingeladen wird und darüber spricht. Und die Kandidatinnen in der Show sprechen darüber, was es für sie bedeutet hat, als Mann oder als Frau geboren zu werden. Und da wird auch nochmal klar, warum gibt es diese Obsession? Und dann, wenn es diese Obsession gibt, muss man natürlich dann auch einen Weg finden, falls es keine Töchter gibt. Da muss eines der Mädchen als Junge leben. Und deswegen wurde auch Diana eingeladen. Und es ist sehr bekannt in Albanien. Also das Konzept der Burnesha ist auf jeden Fall in der Gesellschaft bekannt, auch im Kosovo. Ja. Wie gesagt, ich denke, es stirbt aus. Es wird immer weniger. Es gibt immer weniger Burneshas. Aber man weiß es nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade in ländlichen Gebieten junge Mädchen, die vielleicht nicht heiraten wollen, das dann vielleicht doch nochmal aus dem Hut zaubern und sagen, ja, ich lebe als Bruneser und bleib bei meinen Eltern. Mhm. Aber in so der ursprünglichen Form, denke ich, wird es nicht mehr existieren. Gesellschaftlich haben die Frauen nicht die gleichen Rechte wie die Männer, würde ich nicht sagen, aber rechtlich gesehen natürlich schon lange.
Mhm. Und ist es so, dass diese burnesische Kultur auch eine Frauenrechtskultur ist oder sowas? Oder eine feministische Kultur, kann man das so sagen? Ist ja so ein bisschen ambivalent auch irgendwie, weil man dann trotzdem in diesem patriarchalen System bleibt und eben nicht selbstbestimmt irgendwie lieben kann, wen man lieben möchte oder eine Familie gründet. Was ist, in welchem Verhältnis steht das?
Ja, das ist total ambivalent. Genau so ist es auch. Auf der einen Seite kopieren die Purneshas ja das patriarchale System und übernehmen auch die Denkweise der Männer und haben so einen Schutz, haben auch das Gefühl, sie müssen Frauen beschützen. Und gleichzeitig gerade Diana in unserem Film, die sich politisch sehr engagiert, die auch Frauen beschützen möchte und die auch dann auf der 8. März-Demo zu sehen ist. Also wir haben sie da nicht reingeworfen oder das inszeniert, ja. Sie ist wirklich sehr.
Sie wollte dahin.
Sie kennt auch die Organisationen und die Teilnehmerinnen. Sie hat sich wirklich von diesem Herzen eingesetzt für Frauen und für Frauenrechte und dass Frauen einfach besser behandelt werden von ihren Männern. Das war ihr ganz wichtig. Mhm. Und und gleichzeitig übernimmt sie aber die männlichen Strukturen und den männlichen Habitus und auch den Male Gaze natürlich.
Ja, ja. Und noch ein weiterer Aspekt vielleicht, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Der Film erzählt natürlich auch ganz viel auf Bildebene. Also er hat ganz besondere, starke Bilder, ganz viele Porträts, ganz viele Einstellungen, wo ich dachte, okay, das funktioniert jetzt auch als Foto wunderbar, als kraftvolles Porträt dieser Menschen. Und aber auch spannend zu sehen, wie viel da erzählt wird über Gesichter, männliche Gesichter, weibliche Gesichter, männliche Bewegung, weibliche Bewegung, weil viele dieser Frauen sehen jetzt auf den ersten Blick für mich sehr, sehr männlich aus. Inwiefern ging es Ihnen auch darum, diese Körperlichkeit, dieses eingeschriebene Männlichkeit, Weiblichkeit in Körpern darzustellen?
Also das war am Anfang für uns als Team und auch für mich persönlich sehr, sehr besonders die Erfahrung, die ich gemacht habe während des Drehs. Weil ich habe natürlich, wenn ich mit den Burneshas saß am Anfang, immer gedacht, okay, ich habe immer versucht, was ist männlich, was ist weiblich und sie versucht zu lesen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, wenn ich jetzt weiterhin versuche zu kategorisieren, dann verpasse ich den Menschen vor mir. Und irgendwann habe ich losgelassen und dann einfach den Menschen wahrgenommen, das Wesen wahrgenommen und gemerkt, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Es geht eigentlich um den Menschen und das ist das, was mich verbindet, das Menschsein. Und das haben wir auch versucht in dem Film so zu transportieren. Wir haben keine Namen genannt, wir haben keine Orte genannt. Wir haben schon Feedback von den Zuschauern bekommen, den Zuschauerinnen, dass sie irgendwann auch abgeschalten haben, also nicht mehr drüber nachgedacht haben, was ist jetzt männlich und weiblich, sondern einfach nur die Geschichte auf sich haben wirken lassen. Und das ist für mich eins der größten Komplimente, weil es ist genau das, was wir erreichen wollten, dass wir erstmal feststellen, dass wir in Kategorien denken und das macht jeder Mensch, das ist ganz normal, aber dann auch die Fähigkeit zu haben, ich kann loslassen und ich kann einfach alles so auf mich wirken lassen und dann passiert was ganz Schönes, weil dann sehen wir etwas, was wir gar nicht in Worte fassen können.
Das sagt die Macherin dieses Films, Christine Netzey. Der Film heißt Women und der ist zu sehen ab morgen in den Kinos in ganz Deutschland. Ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier.
Ja, vielen Dank.
Wer in Leipzig lebt, hat in letzter Zeit vielleicht ein neues Kulturangebot dort entdeckt, weil seit einiger Zeit macht sich Stand-up-Comedy in Leipzig breit. Kennen die allermeisten wahrscheinlich aus dem Fernsehen, Streaming-Plattformen. Stand-up-Shows sind sehr beliebt, kommen ursprünglich aus den USA. In deutschen Städten wie Berlin oder Hamburg oder Köln, da gibt es auch schon eine ganze Weile eine Stand-up-Comedy-Szene. Und was sich da jetzt gerade in Leipzig für eine Szene entwickelt, das hat sich unser Reporter Alexander Moritz mal genauer angeschaut.
Genau, dann geht ihr erstmal runter, reserviert euch Plätze, kommt dann hier hoch und holt euch Getränke.
Dienstagabend vor dem Keller eines Nachtclubs in der Innenstadt von Leipzig. Monif Mohammed kontrolliert die Sitzplatzreservierungen. Eintritt kostet die Show heute nicht. Das Publikum zahlt erst danach, so viel es möchte. Bei der offenen Bühne können sich Stand-up-Neulinge präsentieren. Für den 35-jährigen Monif ist das die Grundlage von Stand-up, die Improvisation.
Also nicht die hochglanzigen Shows, sondern tatsächlich die einzelnen kleinen offenen Bühnen, bei denen Comedians einfach sich völlig frei austesten können, wie sie wollen und völlig frei scheitern können.
Vor 2 Jahren hat Monif die ersten Shows in Leipzig organisiert. In den Kellerclub ist er erst vor einem halben Jahr eingezogen. Im Kali Comedy Club präsentiert Moderator Monif an diesem Abend 9 Comedians, fast ausschließlich Männer. Jeder hat knapp 10 Minuten, um Gags und Geschichten auszuprobieren.
Ich bin Alex, tatsächlich allerdings die Alex. Also ich verwende die Sie-Ihr-Pronomen seit letztem Jahr. Ich wollte mal gucken, wie sehr mich meine Familie wirklich liebt.
Alex hat Musical studiert, ist vor kurzem zum ersten Mal auf einer Stand-Up-Bühne aufgetreten und erzählt zum Beispiel vom Coming-out vor den Großeltern in der sächsischen Provinz.
So nach einer Minute Stille folgte dann einfach nur so, ja, du... Ich sag's doch immer wieder, es gibt die drei Arten von Liebe. Ne? Die Hetero-Liebe, die Homo-Liebe und die Liebe zur Sowjetunion. Darauf bereitet sich auch niemand vor.
Auf der Bühne erzählen die Stand-Up-Comedians über alltägliche Absurditäten wie Flirtversuche oder Erlebnisse im Supermarkt. Ein erfahrener Bühnenperformer ist dabei der 36-jährige Friedrich Hermann aus Jena.
Ja, entschuldigt meinen Namen, Friedrich Hermann. Ich finde den selber ein bisschen doll, muss ich sagen. Also, er ist ein bisschen zu deutsch, oder? Also man ist dann gleich so, was ist das jetzt hier? Kommt ein Panzer auf die Bühne oder was wird das hier gleich? Wirklich, ich habe so linksgrüne Ökos als Eltern, aber genannt haben sie mich einfach wie den SS-Offizier.
Hermann steht seit 10 Jahren auf der Bühne, hat als Poetry Slammer Preise gewonnen. Inzwischen ist er auf Stand-Up umgeschwenkt.
Beim Stand-Up gefällt mir das Auftrittsgefühl noch ein bisschen besser, weil ich mag diese direkte Interaktion mit dem Publikum. Beim Poetry Slam kann man sich manchmal auch so ein bisschen hinter dem Text oder so verstecken und beim Stand-Up ist es sehr echt, sehr unmittelbar. Also das erste Mal hat sich echt wie so ein bisschen Fliegen angefühlt.
Für ihn ist Stand-Up eine eigene Kunstform, viel freier als beispielsweise Kabarett.
Und bei Stand-Up-Comedy geht es sehr persönlich zu. Also du lernst halt die Leute über das, was sie auf der Bühne erzählen, kennen und nicht so sehr, was Markus Söder wieder auf Instagram gepostet hat oder so. Ne? Also es geht bei Stand-Up-Comedy um dich und um deine Themen und das gefällt mir auch sehr, sehr gut daran.
Anders als in Berlin, Köln oder Hamburg ist die Szene in Leipzig erst nach Corona entstanden. Inzwischen gibt es mehrere Bühnen, ist fast jeden Abend irgendwo eine Show. Monif hat die Szene mit begründet.
Als ich angefangen habe, waren wir ungefähr 7 Menschen. Mittlerweile sind wir schätzungsweise nur in Leipzig 40 Comedians. Mitteldeutschland, also sprich Dresden, Halle, Jena, Erfurt, würde ich sagen, sind wir vielleicht 60 Comedians insgesamt.
Bekannt war Leipzig bisher vor allem für seine Kabaretts, teils mit jahrzehntelanger Tradition, schon aus DDR-Zeiten. Pfeffermühle, Akademixer, das Theater Sanftwut. Eine Konkurrenz sehen die Kabaretts in den Stand-Up-Bühnen nicht, sagt die Geschäftsführerin der Akademixer Dörte Waurig.
Diese Kunstform des Ensemble-Kabaretts, das zieht keine ganz jungen Leute. Das war schon immer so. Ich wünsche mir manchmal, dass hier jüngere Leute mehr kommen, aber die kommen dann, wenn sie 40 sind. Also.
Allerdings, mit der Funzel musste 2023 eine Kabarettbühne schließen, nach über 30 Jahren. Begründung des Direktors, Ensemble und Publikum wurden einfach zu alt. Im Kali Comedy Club dagegen sind die dunklen Klappstühle fast alle besetzt. Das Publikum ist größtenteils unter 40. Kabarett eher für die Älteren, sagen diese Besucher aus Leipzig.
So eingeladen von Oma und Mutti und dann ist es so sächsische Mundart und dann ist es irgendwie auch witzig, aber es ist halt altbacken. Ich glaube, das holt uns dann hier schon eher ab.
Fazit in der Pause.
Es waren 5 Comedians, 2 waren gut, das sind gute 20%, würde ich sagen.
Jetzt aber auch gut, es waren 3. 3 waren schon gut.
Die Taubenstory war großartig, die war gut zu relaten und auch er mit seinem theologischen Vater, großartig, also gute Story, ja.
Ihr wart wundervoll. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal bei Kali Comedy.
Zum Schluss bittet Veranstalter Monif um Eintrittsspenden. Für die meisten ist Stand-Up eher ein Hobby. Monif lebt davon und veranstaltet auch Shows im benachbarten Sachsen-Anhalt, in Halle und Magdeburg.
Weil ich aus so einer Ecke komme, wo alle Kulturbegeisterten wegziehen und immer weniger Kultur dort stattfindet. Und deswegen ist es für mich schon so eine Herzensangelegenheit, da auch was außerhalb dieser Blase Leipzig zu machen.
Unser Deutschlandfunk-Kulturreporter aus Sachsen, Alexander Moritz, über die wachsende Stand-Up-Comedy-Szene in Leipzig.